Michael erging es nicht anders. Im Gehen, auf dem Heimweg, begann er schon, in dem Buch zu lesen. Alle paar Schritte blieb er stehen und holte tief und erleichtert Atem. Gustav René Hocke schrieb über ihn. Über seinen Hang zum Absonderlichen, Befremdlichen, Wirklichkeitsfernen, das so wirklichkeitsfern gar nicht war, sondern die Antwort auf eine Wirklichkeit, die den Halt verlor, sich selbst ad absurdum führte. Eine Wirklichkeit unter der Wirklichkeit. Ein Sammelbecken all dessen, was unter die Oberfläche gedrückt werden musste, damit der schmale Ausschnitt darüber weitergeordnet, klar verständlich erscheinen konnte und niemanden beunruhigte. Er las das Buch in einem Zug durch und schrieb seinem Vater einen Brief, um sich zu bedanken. Er könne ihm Hockes Werk nicht zurückbringen, schrieb er, weil er sich nicht imstande fühle, sich davon zu trennen. Der Vater schenkte es ihm. Da es ihm nicht anders erging, hatte er sich längst ein zweites Exemplar besorgt. Die Mutter verzieh es ihm nicht. Für sie war der Vater gestorben, und dass er für Michael noch existierte, dass Michael sich nach dem Vater sehnte, betrachtete sie als Verrat. Sie betrachtete es auch als Verrat, als Zeichen, dass er sie wie der zum Dämon stilisierte Vater verlassen würde, wenn er ohne zwingenden beruflichen Grund das Haus verließ und sie nicht mitnahm. Folglich nahm er sie überall hin mit. Auf den Faschingsball in der Schwabinger Max-Emanuel-Brauerei, wie zum intimen Abendessen an Ingeborgs Geburtstag. Eingekeilt zwischen den beiden Frauen war er durch seinen Alltag gezogen und hatte sich irgendwann nach einer Seite hin befreien müssen, andernfalls wäre er am Druck auf Herz und Lunge erstickt. Denn auch Ingeborg war keine, die kleine Brötchen bug. Was das betraf, hätte sie die jüngere Schwester seiner Mutter sein können, so sehr beide über diese Behauptung auch in Empörung geraten wären. Für Ingeborg war Michael ebenfalls ein Verräter. Verrat beging er, wenn er sich mit Nina und ein paar Freunden, dem Tänzer Heino oder Franz Moll, dem Kunstsammler, auf eine Nachtschwärmerei ohne Absicht und Zweck traf. Wenn er mit Sonja, einer jungen Akteurin der kleinen Fische, die seine Bänkelieder liebte, über Nuancen ihres Vortrags diskutierte. Wenn er Margit, einer Schulfreundin, die ihm zufällig über den Weg gelaufen war, ein Bier ausgab und vor allem, wenn er ehrlich blieb und sich weigerte zu leugnen, wie es ihm in der Nähe jener Frauen erging. Er fand Nina unerhört schön. Das hatte er immer gefunden. Er liebte es, wenn ihr der Rock über die schlanken Beine hochrutschte und er gleich darauf in ihr kluges, dunkles Gesicht blickte. Nina war seine Kameradin, doch warum hätte er vor Ingeborg behaupten sollen, dass ihm der Zauber dieses Zusammenspiels von Sex und Geist entging? Warum hätte er ihr verschweigen sollen, dass ihm manchmal schwindlig wurde, wenn er Sonja tanzen sah und dass er diesen Schwindel genoss? Was war verräterisch an dem Bekenntnis, dass er damals auf der Falkenbergschule in Margit verliebt gewesen war und dass er es, wie bei jeder Frau, auch bei ihr ein wenig blieb? Wir sind Freunde, Ingeborg, keine Gefangene. Vor allem sind wir Künstler, darauf angewiesen, die Augen offen zu halten und uns an dem, was wir sehen, zu berauschen.